Ja, mit dem Auftreten, das finde ich cool. Das macht mir auch mega Spaß und ja, ist auch schön, dass ich damit dann in Verbindung gebracht wird, weil es ja was Positives ist. Und ja, so definiere ich mein Spiel auch ein bisschen. Und eben, wie ich gerade schon gesagt habe, das erfüllt mich richtig. Das ist schon, das macht mir richtig Spaß.
Bitte bewahren Sie sich Ihre realistische Erwartungshaltung an diesen Club. Das ist lebenswichtig.
Der offizielle SC-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe SC-Fans, zu einer neuen Folge vom offiziellen SC-Podcast. Wir wollen gleich mal anfangen mit ein bisschen aktuellen Dingen, nämlich 5 SC-Spieler waren die vergangenen Tagen mit ihren Nationalmannschaften unterwegs und für 4 der 5 war es ziemlich erfolgreich. Fangen wir mal an mit Philipp Lienhardt, der hat sich mit Österreich für die WM im nächsten Jahr qualifiziert, nachdem Ex-SCler Michael Gregoritsch, den kennt ihr ja alle noch, kurz vor Schluss den 1:1 Ausgleich gegen Bosnien erzielt hat. Schaut euch das Tor auf jeden Fall mal an, da war sehr, sehr viel Wille dabei und der Jubel war natürlich auch groß. Österreich übrigens das erste Mal bei einer WM seit 1998. Kurz zur Einordnung, damals war Philipp Lienhardt 2 Jahre alt.
Ja, und auch Shaun Mansambi und die Schweizer Nationalmannschaft haben sich für die WM qualifiziert. Der Schweiz reichte ein 1:1 gegen den Kosovo und ein paar Tage vorher haben die Eidgenossen mit 4:1 gegen Schweden gewonnen. Da hat Shaun ein sehr sehenswertes Tor erzielt. Schaut euch auch das mal an. Da ist das Thema Aufdrehen relativ wichtig und das Thema könnt ihr euch schon mal merken. Das wird nämlich nachher mit unserem Gast nochmal thematisiert. Bleiben wir aber kurz noch bei den Länderspielen. Auch Deutschland, das werdet ihr wahrscheinlich gesehen haben, hat sich für die WM qualifiziert mit einem souveränen 6:0-Sieg gegen die Slowakei. Und Noah Atubolu, unser Torwart, war ja eingeladen, hat es aber leider zweimal nicht in den Kader geschafft.
Genau, dann machen wir noch weiter mit Kroatien und Igor Matanovic. Die waren schon vor der zurückliegenden Abstellungsperiode jetzt für die WM qualifiziert, haben aber ihre Spiele jetzt gegen Färöer mit 3:1 und in Montenegro mit 3:2 gewonnen. Nicht ganz so gut lief es allerdings für Bruno Ogbus, der war mit der Schweizer U21 unterwegs. Nämlich die Qualifikation zur U21-Europameisterschaft in 2 Jahren hat da stattgefunden und da hat es gegen Frankreich leider nur zu einem Remis gereicht für die Schweiz und gegen Luxemburg gab es sogar eine Niederlage. Und damit steht die Schweiz jetzt 2 Punkte hinter Frankreich auf dem Platz 3 der Tabelle.
Wir blicken mal noch kurz auf die anderen SC-Mannschaften, die gespielt haben während der Länderspielpause. Unter anderem unsere Frauenmannschaft, die leider ausgeschieden ist im Pokal-Achtelfinale gegen Wolfsburg. Ich glaube, da kann man auch mal ausscheiden. Und für die geht es jetzt weiter am Samstag gegen Jena zu Hause um 12 Uhr im Dreisamstadion. Für all diejenigen, die nicht nach München fahren, geht auf jeden Fall ins Dreisamstadion. Es lohnt sich. Genauso wie am Sonntag, da könnt ihr nämlich unsere U23 sehen, die spielt um 14 Uhr gegen Freiberg und bei unserer U23 läuft es gerade richtig gut, die haben aus den letzten 5 Spielen, haben sie 4 gewonnen und 1 unentschieden, also unterstützt die Jungs und Mädels am Wochenende im Dreisamstadion oder fahrt natürlich mit den Profis nach München.
Genau, jetzt haben wir noch was in eigener Sache. Wenn ihr nämlich noch keine Ausbildung für den nächsten Sommer habt oder noch was sucht oder jemanden kennt, der etwas sucht oder noch auf der Suche ist, schaut doch mal auf unserer Website vorbei. Da gibt es unter dem Reiter Verein und Jobs beim SC nämlich ausgeschriebene Stellen. Für den Ausbildungsstart 1.8.2026 suchen wir aktuell noch kaufmännische Auszubildende in den Bereichen Büromanagement, E-Commerce und Einzelhandel. Also alles Detaillierte findet ihr auf der Homepage. Wir suchen auch Festangestellte und Teilzeitkräfte. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zum Interview mit Nicolas Höfler. Der gibt eigentlich nicht so gerne Interviews, aber für uns und natürlich für euch hat er sich die Zeit genommen und wir wünschen euch damit ganz viel Spaß.
Das Gespräch des Tages.
Ja, Chico, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Erstmal vielen, vielen Dank, dass es geklappt hat. Wir haben vor kurzem Günni beim Spiel gegen St. Pauli geehrt. Nicht wir, natürlich, der Verein hat das getan. Er ist Rekordspieler jetzt beim SC Freiburg und ich glaube, dass Andreas Zeyer auf Platz 2 steht, wissen auch einige, aber dass du auf Platz 3 kommst, das wissen vielleicht nicht ganz so viele. Wie viele Spiele sind es aktuell, weißt du das?
Ja, ich weiß es fast genau, ich glaube, es sind ein bisschen über 370.
369 sind es.
Okay,
aber nah dran, eins fehlt noch zu den 370. 369 Spiele, okay. Aber auch eine ordentliche Hausnummer, oder?
Ja, hätte mir das jemand vor 10 oder 15 Jahren gesagt, als ich als Jugendspieler auf der Tribüne stand, hätte ich nie damit gerechnet. Das war für mich so weit weg und ja, macht mich auch stolz, da vorne mit dabei zu sein.
Mhm. Ein paar Tore hast du auch erzielt. Wie viel waren es?
zu wenig. Zu wenig. Da habe ich was auf der Strecke liegen lassen, aber 10, 11.
14.
Oh, sehr gut.
Ja, also ein paar mehr. Sind dir oder ist dir eins oder mehrere, sind dir da im Kopf geblieben?
Ja, gut, weil es ja eh nicht viel waren. Das sind schon ein paar in Erinnerung geblieben. 2 Tore gegen Bayern, das bleibt natürlich immer in Erinnerung. Ja, vor allem würde ich jetzt sagen, die 2. Aber wahrscheinlich könnte ich alle 14 aufziehen.
Ja, die gegen Bayern haben wir uns auch rausgeschrieben. Einmal war es der 27. August 2013, 86. Minute, 1-1 Ausgleich, was dann auch der Endstand war. Und natürlich dann dein Traumtor im Pokalviertelfinale, das so ein bisschen auch die kleine Sensation eingeleitet hat, dass wir die dann damals rausgekickt haben. Ja, du hast schon gesagt, aber solche Momente wird man wahrscheinlich nicht vergessen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Gerade aufs erste Tor bezogen, das war gleich mein 2. Bundesligaspiel. Ich bin reingekommen, eigentlich ganz schlecht dann ins Spiel reingekommen, weil ich nach einer Minute, glaube ich, eine gelbe Karte gekriegt habe mit einem völlig übertriebenen Foul. Und dann irgendwie halt mitgeschwommen und dann so ein Tor geschossen, erste Bundesliga-Tor und selbst nie dran geglaubt, so richtig irgendwie da unten mal selber zu stehen und dann noch gegen Manuel Neuer. Ja, das war schon geil. Das war schon ein schönes Gefühl, ja.
Jetzt geht's am Samstag wieder gegen Manuel Neuer. Was braucht man denn, um gegen solche Top-Teams zu bestehen?
Ja, ich würde sagen, eine Sache, die wir auf jeden Fall brauchen, die wichtige ist Mut. Meistens fährt man oder fahren Mannschaften nach München und sind so ein bisschen zurückhaltend. Ängstlich würde ich nicht sagen, aber der Respekt ist sehr groß. Und ich glaube, wenn man mutig ist und dann selber an die Leistungsgrenze geht und vielleicht man schafft es dann, dass Bayern es nicht an ihre 100% schafft, dann ist immer was drin. Wir haben jetzt, glaube ich, ein oder zwei Mal unentschieden auf jeden Fall dort gespielt, im Pokal einmal gewonnen. Also es ist immer möglich, wenn man es schafft, eben diese 2 Punkte umzusetzen.
Aber ich glaube, Niemeyer hat es damals gesagt, mit einem Zahnarztbesuch oder so. Einmal im Jahr muss man hin, die Zahnarztbesuch, immer unschön. Ja, ja, also auf jeden Fall auch immer schwierig. Ja, man nimmt sich dann immer so viel vor und das, was du auch gesagt hast, liegt auch irgendwie auf der Hand, dass man es dann irgendwie, dass man das braucht, aber irgendwie ganz oft funktioniert es dann eben nicht. Ne? Es ist dann schon irgendwie, auch wenn man dort irgendwie mit vor Ort ist, irgendwie ein ganz komisches Gefühl auch manchmal irgendwie. Also es
gut, man kann auch mit 100%iger Einstellung reingehen und man fühlt sich topfit, aber Bayern macht halt, was sie wollen und irgendwie kommst doch nicht in Zweikampf, obwohl du dir ganz sicher warst, den ersten hau ich von der Platte, direkt mal ein Zeichen zu setzen und aber das kommt schon auch so ein bisschen auf die Form der Bayern an und ja, wie gut man dann in so ein Spiel selber auch reinkommt, aber ist nicht immer alles umsetzbar, was man sich voraus vornimmt. Ja.
In der Euroleague, da haben wir zuletzt gegen Teams gewonnen, die natürlich nicht ganz auf dem Niveau sind von Bayern, so ehrlich muss man sein, aber trotzdem international natürlich auch erfahren sind, jetzt in Nizza zum Beispiel gewonnen. Hast du da einen Erklärungsansatz, warum wir uns jetzt in dieser Saison, in diesem Wettbewerb so gefühlt irgendwie ein bisschen leichter tun?
Oder ist leichter als in der Bundesliga? Mhm,
genau. Oder ist gar nicht so?
Ja, es täuscht vielleicht ein bisschen. Klar, es sind immer in der Woche sind es, sag ich mal, 2 bzw. eigentlich 3 Spiele. Und Euroleague ist immer noch was ganz, ganz Besonderes. Aber ich würde nicht sagen, dass der Fokus mehr auf Euroleague natürlich gesetzt wird bei uns. Aber ja, es ist trotzdem ein besonderer Wettbewerb, ein besonderer Modus und natürlich Mordsanreiz, irgendwie da vorne mitzuspielen, in einer Gruppe, in einer Tabelle, wo absolute Top-Teams auch mitspielen und das gibt einem schon ein geiles Gefühl, aber natürlich gehen wir mit derselben Einstellung auch in die Bundesliga. Es kann aber sein, dass ein oder andere Mal da vielleicht auch ein paar Körner fehlen, wenn wir die unter der Woche liegen lassen haben. Und natürlich auch, dass die Teams uns besser kennen aus der Bundesliga. Ich glaube, die können sich besser oder haben sich besser auf uns eingestellt. Wir können international, denke ich, eher noch Mannschaften überraschen. Das war schon vor 2 und 3 Jahren so. Das ist dieses Jahr, glaube ich, wieder so. Weil Freiburg ist dann doch nicht so bekannt. Noch nicht. Wobei schon bekannter als noch vor 10 Jahren oder so. Aber ich glaube, noch immer werden wir tendenziell eher unterschätzt. Und das ist, glaube ich, noch unser Vorteil, ja.
Wir haben auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, wir haben vorher so ein bisschen natürlich gesprochen auch und irgendwie verteidigen es die Mannschaften auch ein bisschen anders. Also Utrecht zum Beispiel oder auch Nizza, das war so gefühlt irgendwie so ein bisschen wilder, was uns dann irgendwie auch wieder in die Karten gespielt hat. Ist es so oder war das jetzt nur so ein Laien, so eine Laienanalyse?
Ja, finde ich auch. Ich habe das Gefühl, in der Bundesliga, da weiß jedes Team, dass es verteidigen muss bis zum Schluss und mit voller Intensität. Und da hat man schon jetzt auch ein Euroleague-Gefühl gehabt. ein oder andere Team nimmt es ein bisschen lockerer und nicht ganz so, ernst ist das falsche Wort, aber sind da doch ein bisschen Bruder Leichtfuß unterwegs und denken, die hinten richten es schon. Aber zu unserem Vorteil oder zu unserem Glück war das dann nicht immer so.
Jetzt wollen wir mal ein bisschen über so zeitlosere Themen sprechen, ein bisschen wegkommen vom aktuellen Tagesgeschäft. Und als wir uns die Frage überlegt haben und uns überlegt haben, okay, für was stehst du eigentlich, sind uns direkt zwei Stichpunkte so in den Kopf gekommen, und zwar Aufdrehen und Eckball. Kommt das für dich überraschend oder hast du eine Idee, was damit gemeint ist?
Nee, das ist natürlich selbsterklärend. Mit dem Aufdrehen, das finde ich cool. Das macht mir auch mega Spaß und ist auch schön, dass ich damit dann in Verbindung gebracht wird, weil es ja was Positives ist. Und ja, so definiere ich mein Spiel auch ein bisschen. Und eben, wie ich gerade schon gesagt habe, das erfüllt mich richtig. Ja. Das macht mir richtig Spaß. Und ja, das mit dem Eckball, das habe ich gar nicht so krass auf dem Schirm. Aber ja, der Laufweg heißt bei uns auch der Chico-Laufweg. Und über die Jahre hat sich da so ein bisschen was entwickelt. Aber hätte ich jetzt so selber nicht als zweites Schlagwort genannt.
Okay,
wobei, ich habe auch kein anderes. Aber trotzdem auch cool. Damals hat der Nils ja vor ein paar Jahren auch ein ganz nettes Interview nach dem Spiel genannt, wo er gesagt hat, ich gehöre da zu den Besten. Und es war auch so, okay, ist mutig, sowas zu sagen. Aber da war damals auch so ein Stück weit Bestätigung, dass ich das ganz ordentlich mache.
Ich würde sagen, wir dröseln es mal von vorne auf. Fangen wir mal beim Aufdreher an vielleicht. Es war ja ganz lang war deine Aufgabe, dass du dir sehr tief die Bälle holen solltest, auch oft dann zwischen den zwei Innenverteidigern. Und da dann eben aufdrehen solltest, teilweise auch unter starkem Pressing. Und was ich halt immer beeindruckend fand, wie du das schon auch in junge Jahre schon gemacht hast, mit welcher Ruhe. Gibt es da was, wie hast du dir das angeeignet? Also gerade so als junger Spieler, das ist ja schon eine Drucksituation, weil du genau weißt, okay, eigentlich bin ich letzter Mann, wenn ich jetzt den Ball verliere, ist halt wahrscheinlich ein Gegentor.
Ja, ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, ehrlich gesagt. Ich habe schon früher viel einfach Passspiel und Ballenannahme geübt. Das war schon immer in der Jugend schon so ein bisschen meine Favorite-Übung, die mir auch Spaß gemacht hat. Und ja, es hat sich so entwickelt. Oft ist es auch so, es war nicht immer alles geplant. Es war auch manchmal so, ich habe einen Ball gekriegt, habe aufgeregt, fuck, da kommt einer, dann noch irgendwie einen Haken gemacht. Und manchmal war es einfach auch Glück. Aber manchmal war es natürlich auch bewusst, oder nicht manchmal, oft natürlich, war es dann auch bewusst, weil ich wusste, was im Rücken passiert und konnte es dann ordentlich einschätzen. Aber ist mit der Zeit zugekommen. Ich kann es gar nicht so richtig benennen, ja.
Jetzt kommt raus, dass immer 50-50 war.
Ja, nicht ganz, aber das ein oder andere Mal war tatsächlich so, war ich auch überrascht. Aber ich glaube, das Wichtigste auf der Position ist einfach die Vororientierung. Das habe ich mir auch durch Christian Streich in der Jugend sehr früh angeeignet. Und wenn du weißt, was im Rücken passiert, kannst du auch aufdrehen, auch wenn der nur 2 Meter weg ist. Dann hast du aber schon Plan B in der Tasche, nachdem du aufgedreht hast. Oder Plan A und B. Dann ist es nicht ganz so schwer.
Also hat Christian Streich dich dann auch bestärkt, auch wenn es mal schief ging vielleicht, also es ging nicht oft schief, aber ab und zu, und dann wird es gleich gefährlich, aber er hat es schon gefordert, das immer wieder zu tun, oder? Auch wenn es mal gefährlich wird.
Es muss halt schon meistens klappen, es wäre cool, wenn es nicht jedes zweite Spiel zum Gegentor führt. Ich sage immer ganz ehrlich, ich kann halt sonst nichts anderes, gell? Also deswegen muss ich das so machen und ich will nicht sagen, dass mir das Risiko Spaß macht, aber ich fand es trotzdem auch geil, so ein bisschen dieses, weil ich das Gefühl hatte, ich kann es auch einschätzen und das konnte ich meistens auch, nicht immer. Aber macht Spaß.
Es gibt da natürlich Spieler, die man dann auch gleich im Sinn hat, wenn man auch an diese Position denkt, also zum Beispiel Joshua Kimmich jetzt als Beispiel, Modric Groß, Sergio Busquets damals bei Barca, war auch ein ganz großer Meister da drin. Scanning so ein bisschen, ne, hast du vorhin schon angedeutet, was ganz, ganz wichtig ist, diese räumliche Wahrnehmungsfähigkeit. Du hast gesagt, du hast ganz, ganz oft gemacht, trainiert, annehmen, passen. Gab es da vielleicht auch noch andere Übungen, weißt du, kognitive Übungen irgendwie, die man da macht? Oder wie hast du dir das angeeignet, das so irgendwann zu perfektionieren?
Eigentlich ganz klassisch an der Wand meistens halt dann im Training auch umgesetzt. Ich habe mir vor 3-4 Jahren eine VR-Brille geholt. Da gab es, ich weiß gar nicht, wie das Spiel heißt, da war dann auch, kam dann Spieler und ein Ball, also konntest das Ganze auch Orientierung und Scanning, konntest trainieren. Habe ich auch eine Zeit lang gemacht, aber ich muss, hat auch Spaß gemacht, aber das hat mich jetzt nicht verbessert. Das ist dann doch eher, glaube ich, einfach dieses auf dem Platz, auf dem, erstmal die Sicherheit in der Technik holen, was Passspielen, Ballannahme, Mitnahme angeht. Da gibt es ja auch zig verschiedene Annahmen und Mitnahmen. Da habe ich schon vieles probiert oder vieles versucht, mir anzueignen. Aber ja, es ist einfach diese stetige Wiederholung, dieses Orientieren. Auch im Passspiel, du weißt, du hast keinen Gegenspieler. Ich gucke trotzdem jedes Mal nach hinten und passe dann. Und um sich das so ein bisschen einfach, dass sich's einschleift, um dann im Ernstfall das auch automatisch passiert, nicht dass noch drüber nachdenken muss.
Und wir haben es vorhin kurz gesagt, 369 Spiele jetzt mittlerweile und trotzdem sehe ich dich beim Training ganz oft noch danach oder auch währenddessen an die Wand zu kicken. Einfach nur an die Wand annehmen, kurz umdrehen, wieder zurück. Was eigentlich, ja, was ich sonst oder was man sonst so von Jugendspielern oder so, die gerade groß werden wollen, irgendwie sieht. Und man sieht es bei dir trotzdem. Also schon noch beeindruckend irgendwie, ja, dass du es immer noch so regelmäßig machst.
Die Jahre schon weniger geworden. Ich passe viel mit Egge nach dem Training auch.
Genau.
Das mit der Wand, habe ich vorhin schon gesagt, es macht mir einfach Spaß. Und habe ich das Gefühl, ich brauche ein bisschen Sicherheit oder ich war schon lange nicht mehr dran, dann gehe ich ran. Aber es ist schon so über die Jahre so ein bisschen mehr so, ich habe es drin, so ein bisschen Sicherheit holen, ja, aber eigentlich habe ich es drin. Aber wenn ich das Gefühl nicht habe, dann gehe ich da auf jeden Fall an die Wand oder eben mit Egge zusammen.
Also an alle Jugendspielerinnen und Jugendspieler, sucht euch eine Wand, sucht euch einen Ball.
Es gibt nichts, es gibt nie zu viel auf jeden Fall, ja.
Gab es irgendwann eine Zeit oder irgendwie irgendwelche Vorbilder, die du hattest? Also gab es Zeiten, wo irgendwie vielleicht Busquets oder so, der ist ein bisschen älter als du eigentlich nur, aber war er vielleicht mal ein Vorbild oder jemand anderes auf der Position?
Also ganz früher, also ich hatte immer Mittelfeldspieler als Vorbilder, das war ich nie Messi oder Ronaldo oder sonst was, war Ballack, Schweini, Lampard, Gerrard, aber würde ich jetzt einen Spieler nennen oder an einem Spieler, wo ich mich orientiere und sage, wenn ich dem zugucke, dann wow, dann ist Busquets. Das ist schon, der wäre ich gern. Ja. Das ist schon geil, wie der spielt. Und das imponiert mir, ja.
Spielt er jetzt noch oder hat er aufgehört?
Ja, in Miami.
Oder hat er aufgehört? Müssen noch spielen?
Ich weiß aber nicht, die Saison kann sein, die endet irgendwie jetzt Ende des Jahres und hört dann auf. Ich glaube, der hat jetzt Karriereende angekündigt auf jeden Fall.
Da habe ich mal ein paar Videos gesehen auf Social Media, wie er das dort macht. Ne? Das ist natürlich ein bisschen anderes Niveau nochmal. Das sieht einfach immer noch so mega lässig aus. Also wirklich, als würde er wirklich den ganzen Tag nichts anderes machen.
Kommen wir mal noch zum anderen Stichpunkt, Eckball. Da ist mir halt vor allem diese Zweitligasaison 15-16 so im Kopf bliebe. Da hast du laut Transfermarkt 2 Tore und 3 Vorlagen gesammelt, damals nicht nachgeschaut, aber ich gehe mal davon aus, mindestens 4 davon waren irgendwie nach einem Eckball.
In der Zweitligasaison? Ich glaube, muss kurz überlegen. Also die Tore waren keine Eckballtore, glaube ich. Ne? Es war ein Schuss gegen Düsseldorf, den hat der SC neulich... Was war es noch? Habt ihr nicht recherchiert?
Ich habe nicht recherchiert, ehrlich gesagt. Auf was ich eigentlich hinaus wollte, auf jeden Fall war es in der Saison, finde ich, oder vielleicht ist mir auch nur so subjektiv in Erinnerung geblieben, dass das eben ganz oft die Variante war, du ziehst an den ersten Pfosten, ich glaube, da verraten wir nicht zu viel, das sehen wahrscheinlich alle gegnerische Analysten, und dann eben köpfst du direkt aufs Tor oder verlängerst an zweite Pfosten. Ja. Warst du da teilweise selber überrascht, dass das eigentlich immer dann noch funktioniert hat, obwohl du es schon so oft erfolgreich gemacht hast auch?
Ja, jein. Weil ich einfach weiß, wie ganz viele aufnehmen in der Box. Das ist manchmal echt, also andere Mannschaften, ist echt überraschend, wie laissez-faire die da das Ganze angehen. Deswegen, es gibt schon ein paar Jungs oder Mannschaften, die das ernst nehmen, aber auch immer noch, also die nehmen das nicht ernst oder sehen das nicht mich, sondern diesen Lauf auf den ersten Pfosten als Gefahr. Aber wenn der Ball hinkommt, muss er nur ein bisschen rankommen, dann geht er aufs Tor oder verlängerst ihn. Ich finde es eine brutale Waffe und habe auch Spaß dran, den Weg da vorne hinzumachen.
Ganz kurz noch da reingekrätscht, habt ihr das irgendwie mal zusammen dann irgendwann mal erarbeitet oder war das eine Traineridee und du, weil du sagst, ich finde selber eine Waffe, kam da auch mal Impuls von dir? Ey, ich habe da eine Idee, ich könnte mir gut vorstellen, am ersten Pfosten wäre ich gefährlich?
Wie es damals entstanden ist, aber als erstes besetzt ja alle Positionen. Und dann habe ich irgendwann mal, wahrscheinlich, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, aber den Laufweg gemacht. Und ich weiß auch zu Schuss die Zeit noch, als er Ecken geschlagen hat, weiß noch, habe ich auch einen verlängert. Es kam wahrscheinlich so durch Zufall, dann war so, hey Jungs, das geht aber immer. Also wir können dann auch ruhig mal gezielt dahin schlagen. Und das haben wir auch öfters so gemacht und ging auch oft gut. Dann gibt es natürlich auch immer mal wieder Durststrecken, wo es nicht so gut läuft, was auch normal ist. Aber ja, wie gesagt, das ist gerade auch, weil manche Gegner das nicht so richtig ernst nehmen, immer, finde ich, eine Waffe.
Wir müssen ein bisschen aufpassen, sonst kriegen wir Ärger von Flo Bruns, der die Standards erarbeitet, dass man vielleicht nicht zu viel verrate. Aber da geht es ja wahrscheinlich schon viel um Timing zum einen und zum anderen ja auch ums Blocken wahrscheinlich, oder? Von deinen Mitspielern, dass du überhaupt den Laufweg hast.
Ja, geblockt. Meinst du, dass ich frei geblockt werde? Genau. Nee, geblockt werde ich nie. Ist eher so eine Timing-Sache.
Okay.
Einfach so ein Tick vom Gegner zu kommen. Wie gesagt, die meisten nehmen es gar nicht so ernst. Dann ist auch nicht ganz so schwer. Jungs, die oder Gegenspieler, die das richtig ernst nehmen, das ist schon schwieriger. Da geht es darum, logge ich denn weit raus und gehe dann hinter ihn oder komme ich wirklich vor ihn? Wie weit gehe ich vor? Aber das ist auch alles eine Gefühlssache. Ich bin auch oft falsch gelaufen und der Ball wäre eigentlich super gekommen. Deswegen, ja, ist auch so eine, muss halt machen, manchmal, wie man es fühlt.
Mhm. Und dann geht es ja im letzten Moment auch noch um Sprungkraft. Du bist knapp über 1,80, 1,81.
1,80, ja.
So, der Bundesliga-Durchschnittsspieler ist bei 1,84 ungefähr. Warst du in der Schule gut so im Hochsprung, Weitsprung? Ist das, würdest du sagen, Sprungkraft?
Ach, es war ordentlich. Ja, ich glaube, ich habe für das, dass ich wahrscheinlich nicht die ganz schnellen Muskelfasern habe, habe ich, glaube ich, eine ganz ordentliche Sprungkraft. Aber auch da, ich sehe es immer wieder bei Jungs, die bei uns auch keine gute Sprungkraft haben, trotzdem dann bei Standards oder bei Defensivkopfball immer hochkommen im richtigen Timing. Da kommt so viel auf Timing drauf an und auf so der Wille, sich durchzusetzen, ist nicht immer Sprungkraft das Wichtigste, die wichtigste Fähigkeit. Deswegen, die ist ordentlich bei mir, aber es geht ganz viel einfach auch um Timing.
Kommen wir mal weg.
Vom Kopfballpendel, dann noch kurz einwerfen. Ja,
das finde ich interessant, weil, war bei uns damals schon in der Jugend irgendwie ein Thema, weil da ist ja die Flugbahn, ist ja total wieder natürlich eigentlich, weil der Ball kommt ja dann so von unten quasi, im Spiel kommt er ja von oben. Aber sagst du trotzdem, bringt was?
Ja, ich war schon ewig nicht mehr dran, aber früher haben wir das schon auch im Jugendbereich gemacht und es geht dann nachher darum, eigentlich den Ball an der vermeintlich höchsten Stelle, was da nicht die höchste Stelle ist, aber dann in der Mitte zu treffen und das hilft einem schon, würde ich sagen. Wir haben ja auch wieder einen.
Genau.
Wette. Ganz lang hat man keinen und dann, aber er wird nicht oft genutzt.
Ja. Ab und zu sehe ich mal so spaßmäßig, ne, dass einer irgendwie so ein bisschen dran geht, aber vielleicht mal wieder ein paar Mal dran.
Wenn wir ein paar Durststrecken haben bei Eckball oder Freistöß seitlich, dann
kann ich mal als quasi Routinier dahin und dann den Jungen quasi zeigen.
Meinst du vorleben, so wie wichtig es ist?
Kopfballpendel finde ich ist auch so eine eklige Strafe, wenn was nicht klappt und dann hier, jetzt machst du mal
20. Es gibt sicher Sachen, die mehr Spaß machen. Man muss ja auch keine 20 machen.
Aber so als Bestrafung, wenn du verlierst quasi oder so, weißt du.
Abseits vom Sportlichen spielt Familie eine ganz, ganz große Rolle bei dir. Deine Frau und du, ihr habt jetzt gerade nochmal, vor 3 Monaten hast du eben gesagt, Zwillinge bekommen. 7 Kinder jetzt und ihr beiden Erwachsenen. Da ist ordentlich was los im Hause Höfler, oder?
Ja, viel war zu das, viel.
War das schon immer euer Wunsch, so eine große Familie zu haben? Oder kam es dann einfach irgendwie so, wie es kommen musste?
Also ich war schon früher immer sehr, kinderlieb oder von Babys begeistert. Aber ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, hätte ich eine andere Frau, die bei 2 Kindern ist Schluss. Ich weiß nicht, ob ich sie gedrängt hätte zu Kind 3, 4, 5, 6, 7. Da ist schon auch meine Frau, die da einen ganz großen Drang nach Kinder hat und das einfach auch gut macht. Und in der Zusammenarbeit oder in diesem Dings hat es sich so ergeben und sind wir auch happy drüber. Ja.
Und jetzt nehmen wir uns mal ein bisschen mit, wenn du sagst, da ist ganz viel los, manchmal zu viel los, wir müssen uns vorstellen.
Das kannst du dir nicht vorstellen, da muss man mitkommen, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Ja, gut, unter der Woche haben die Kinder echt oder vor allem die Großen halt dann echt viele Hobbys inzwischen. Gestern bin ich auch aus dem Haus und habe irgendwann gesagt, was bin ich hier? Bin ich Vater oder bin ich ein Taxiunternehmen? Weil ich 100-mal dorthin zum Tennis zurück, dann, es war einfach viel. Also es gehört einfach auch dazu. Aber ja, wenn es mal irgendwie schlecht Wetter ist und wir hängen alle daheim rum und vor allem den Jungs wird es langweilig, dann ist halt Halligalli und da wird es auch mal lauter. erst unter den Kindern, dann trage ich meinen Teil noch dazu bei. Aber in der Summe macht es natürlich trotzdem extrem viel Spaß und ich glaube, es ist auch normal, so sind wir alle aufgewachsen, wir waren alle wild, wir haben alle mal Grenzen überschritten und so ist bei uns auch und ja, aber ich glaube, uns geht es allen gut, die Kinder sind happy und wir auch, wir Eltern.
Hält auch jung wahrscheinlich.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Du setzt dich ja auch für das Thema Kinderrechte und gegen Kindermissbrauch ein. Da gab es zum Beispiel eine große Plakatkampagne in diesem Jahr mit dem Titel Mein Körper gehört mir. Da warst du sozusagen das Gesicht dieser Kampagne. Wie kam das zustande?
Ja, vor vielen Jahren, um es mal von vorne aufzurollen, haben meine Frau und ich mir die Frage gestellt, wollen wir mal weg von diesem jährlich Betrag X zu spenden und mal hier, mal da und wollen wir uns irgendwie für eine Sache ganz besonders engagieren und dann ging der Schritt über, wir helfen Kindern, Wendepunkt eben zu dem Thema, dass wir Kinder unterstützen wollen, die irgendwie sexuelle Gewalt und Missbrauch erleiden zu Hause, unter anderem auch zu Hause und ja, das war so die ersten Schritte und da gab es jetzt unterschiedliche Kampagnen, wo ich dann so mehr oder weniger das Gesicht war, worum es auch ging, auf die ganze Thematik aufmerksam zu machen, weil man irgendwie doch irgendwie das Gefühl hat oft, ja, das gibt's ja, aber gibt's das bei uns doch nicht und so und bei uns im Verein doch nicht oder bei uns in der Nachbarschaft nicht, aber es gibt's leider echt überall und da geht's erstmal drum, eben auf die Thematik aufmerksam zu machen und nachher auch eben den Kindern oder den betroffenen Kindern und Jugendlichen zu zeigen, hey, es gibt eine Anlaufstelle, wo ihr euch Hilfe holen könnt, die geschult sind und die euch da top beraten können und euch aus der schwierigen Lage so ein bisschen unterstützen können.
Gute Sache auf jeden Fall, also Lob nochmal da an der Stelle.
Wenn dir das Thema auch schon immer offensichtlich wichtig war, war dann mal so in deinem Gedanken, vielleicht also so 18, 19 warst, wo noch nicht hundertprozentig klar war, wird es jetzt was mit Fußballprofi, dass du vielleicht auch mal Erzieher oder Grundschullehrer oder sowas wirst?
Naja, ich muss ehrlich sagen, als ich so 18, 19 war, hatte ich einfach gar keine Ahnung, was ich machen soll. Das war dann mal so kurzzeitig so Polizei, aber es war auch nicht so aus voller Überzeugung. Aber ja, ganz ehrlich, ich bin oft früher bei meiner größten Tochter, da saß ich halbe Stunde, Stunde, als ich sie abgeholt habe, saß ich mit in der Gruppe oder im Raum und es hat mir einfach Spaß gemacht. Es war schon witzig, auch jetzt bei meiner, die Kleinste ist ja nicht mehr, bei der vierjährigen Tochter ist auch so, mega coole Gruppe, coole Erzieher und so, da kann man sich schon wohlfühlen, dann sind die Kinder noch ganz cool drauf. Also ich würde nicht sagen, dass ich da keinen Spaß hätte, ja. Das ist schon auch eine Sache, wo ich sage, ist eine Option.
Ja, sehr gut. Du hast ja auch schon deine ersten Schritte in der Trainerausbildung gemacht, hast deine B-Lizenz absolviert, das würde ja theoretisch sogar auch ein bisschen zusammenpassen, so könntest du dir vielleicht vorstellen, irgendwann mal Jugendtrainer beim SC oder wo auch immer zu sein.
Ja, deswegen habe ich den Trainerschein gemacht, auf jeden Fall. Ich bin jetzt aktuell bei meinen Jungs einmal die Woche, beziehungsweise einmal bei der F-Jugend die Woche und einmal bei der D-Jugend. Und es macht schon Spaß, ja. Bei der F-Jugend ist man noch mehr Erzieher, mehr seid leise, hör zu, kick den Ball nicht weg, lass die Mütze in Ruhe, das ist ein bisschen anstrengend. aber das wird auch alles besser und bei der D-Jugend ist schon so, da wird schon richtig Fußball gespielt, es macht schon Spaß.
Geht es dann um Aufdrehen?
Geht es ums Aufdrehen, genau das wollte ich sagen.
noch nicht, aber das Thema kommt dann irgendwann auch auf jeden Fall, ja. Aber ja, die kicken richtig Fußball, da findet jetzt schon richtig Entwicklung statt und macht schon Spaß. Und ja, mal weiter gesponnen nach der Karriere. Ja, wird mir sicher Spaß machen, da auch beim SC oder auch, falls es nicht klappen sollte, was ich aber hoffe, woanders dann Trainer zu machen, weil es einfach, glaube ich, es passt zu mir und ich habe doch so ein bisschen Vorstellung, ich habe eben, wie gerade gesagt, Spaß. Das könnte schon gut passen, ja.
Könnte ich mir auch gut vorstellen, muss ich sagen.
Bist du, wenn du dir zu Hause Spiele anschaust, bist du dann auch immer so ein bisschen mit der Taktikbrille unterwegs und schaust dann, keine Ahnung, welches System und wie überspielen sie das Pressing und so, oder?
Ja, zu Hause sind meistens die Kinder dabei und dann ist so ein bisschen vorbei mit Ruhe Fußball gucken. Und das heißt, Papa, ich habe Hunger oder sonst was, deswegen ist es echt immer schwierig. Aber generell bin ich schon so einer, der erstmal darauf schaut, wie spielt die eine Mannschaft, wie spielt die andere Mannschaft, wo ist jetzt die Lösung im Spielaufbau und schon eher so ein bisschen analytisch unterwegs, ja.
Dieses ganze Wissen und auch, dass es dann geklappt hat als Spieler hier beim SC, also dass du nicht Erzieher wurdest, hat auch was damit zu tun, dass du eine Zeit lang bei Erzgebirge Aue gespielt hast. Da wurdest du hin verliehen. Warst dann dort 2 Jahre. Welche Erinnerungen hast du an die Zeit und wie würdest du sagen, wie hat sie dich auch weitergebracht?
Ja, so im Nachhinein habe ich nur positive Erinnerungen, auch wenn es anfangs echt hart war. Ich bin da angekommen, hatte dann so eine Übergangswohnung in so einer riesen Plattenbausiedlung. Es war so, wo bin ich jetzt gerade hier? Weil es ist so völlig anders gewesen zu daheim und auch zu Freiburg. Aber ich hatte einfach, oder wir hatten damals einfach eine mega coole Mannschaft. Der Verein war cool, es waren echt mega, mega nette Angestellten dort. Oder auch im Staff und Trainerteam. Und es hat einfach Spaß gemacht, auch wenn das erste Jahr schwierig war. Und ja, eben weil es dann im Nachhinein auch so positiv weiterging, habe ich dann natürlich nur positive Erinnerungen auch.
So gut weiterging, dass du dann zurück zum SC kamst und seit 2013 ununterbrochen beim SC spielst. Ja. Es gab mal ein Kicker-Interview aus dem Sommer 2016. Da wurdest du zur Konkurrenzsituation befragt und dein damaliger Konkurrent war dein heutiger Trainer Julian Schuster. Und der hat nach dem Interview 13 Spiele gemacht und du hast 28 gemacht. Also du hast ihn ganz oft auf die Bank verbannt, hast quasi dich durchsetzen können. Wie erinnerst du dich an diese Zeit, mit ihm zusammenzuspielen und wie war euer Verhältnis damals in der Zeit, als ihr Konkurrenten wart?
Ja, ich glaube, wir haben uns eigentlich immer sehr gut verstanden. Schuster hatte immer einen sehr positiven und einfach positives Erscheinungsbild, positives Auftreten gehabt, war allen offen gegenüber und das hat es dann gerade den Jungs, die neu kamen oder die von unten hochkamen, sehr leicht gemacht und so war es auch bei mir und ich habe immer so ein Stück weit hochgeschaut zu Schusti und ja, war auch so, wollte vieles so gut machen wie er oder besser. Nee, einfach so diese grundlegenden Dinge, dieses Offensein, dieses Vorangehen und so Sachen, das hat einfach schon imponiert und wir hatten eigentlich immer ein gutes Verhältnis und ja, da habe ich eigentlich nur positive Erinnerungen dran.
Jetzt bist du ja aktuell in der Situation, dass andere vielleicht ein bisschen mehr Spielzeit bekommen. Der Kader hat sich ja auch im Vergleich zu vor 9 Jahren nochmal deutlich verbessert in der Breite. Glaubst du, dass Julian das auch hilft, diese eigene Erfahrung, die er so am Ende seiner Karriere gemacht hat, wenn es darum geht, Spieler zu vermitteln, okay, ihr seid nicht im Kader, ihr seid nicht in der Startelf, wie auch immer?
Ja, da musst du dann am Ende Schusti fragen, wenn du das genau wissen willst. Aber ich glaube, jede Erfahrung im Leben hilft einem weiter dann. Und auch die Erfahrung hat Schusti wahrscheinlich auch teilweise dann, der war ja dann irgendwann auch in der Situation wie ich. Noch die war damals für ihn schmerzhaft und hat aber auch die richtigen Schlüsse draus gezogen und weiß jetzt, wie es den Jungs geht, die dieselbe Situation wie er damals durchgemacht hat. Und das hilft. Und ich glaube, da hat er auch dann im Nachhinein die positiven Schlüsse draus gezogen.
Trotzdem weiß, glaube ich, auch Julian und das ganze Trainerteam, dass du immer da bist, wenn du gebraucht wirst und kommst ja auch regelmäßig noch zum Einsatz. Und was ja immer auffällt, wenn andere Spieler über dich reden, ist so dein Fleiß. Oder sagen immer, Chico ist immer, was Vor- und Nachbereitung angeht, ist er sehr vorbildlich. Was ist denn für dich so am wichtigsten? Gibt es da eine Sache, sei es Krafttraining, Sauna, Kältekammer, Ernährung, was auch immer, wo du sagst, das ist für dich das Allerwichtigste oder macht es dann doch die Mischung am Ende?
Die Mischung. Ich habe nichts, was ich deutlich mehr mache als das andere. Klar, Schlaf, Ernährung, ich gehe auch gerne in die Sauna, aber ich mache gerne so ein bisschen Mobility, zu denen ich auch nur Kraft, war mal ganz groß Thema, dann habe ich es wieder weggelassen, jetzt fange ich wieder an. Also es ist immer so auch eine Gefühlssache. Es gibt schon immer diese Sachen, die ich immer mache, die mein Körper, sage ich mal, braucht oder die mir jetzt immer gut getan haben die letzten Jahre. Gerade zur Kraft, also Rumpf ist auch immer dabei, aber Oberkörper ist mal mehr, mal weniger im Fokus. Vor allem dann halt nach der Karriere rückt es dann sehr in den Fokus. Sehr gut. Um da noch ein bisschen vielleicht so auszuschauen wie du.
Dann gehen wir mal zusammen pumpen. Ja,
jetzt können wir eigentlich aufhören, oder? Genau.
Markus, sorry. Aber auch wie du auch.
Das Video, gell, die Leute sehen. Ja.
Danke.
Wenn du irgendwann mal die Profi-Fußballschuhe an den Nagel hängst, hast du gesagt, Trainer, könntest du dir gut vorstellen. Wie sieht es denn aus mit im Amateurbereich kicken? Irgendwann mal mit Nils in Oberried nochmal ein bisschen zaubern?
Ich habe vorhin kurz Gedanken gemacht hier über den Podcast. Da habe ich gesagt, wenn ich aufhöre, höre ich auf. Sowas mache ich nicht, in Oberried 2 zu kicken. Ich weiß es nicht. Generell müsste ich mich heute entscheiden, würde ich sagen, nee. Aber ich habe gerade noch so Spaß am Fußball. Und dann zu sagen, wenn ich die Karriere beende, spiele ich gar nicht mehr, ist irgendwie auch krass. Deswegen, ich weiß es nicht. Ich muss gucken, was mit mir passiert, wie sehr der Drang nach Fußballspielen ist danach noch. Und dann kann es schon sein, dass ich im Nils mal einen auflege oder so.
Das wär Weltklasse. Ja. Das wäre stark.
Perfekte Schlussworte eigentlich.
Sind wir schon durch? Nein.
Ja, theoretisch sind wir durch.
Ihr habt doch so viele Karten in der Hand.
Ja, die sind wir jetzt durch.
Echt?
Und
sollen wir nochmal von vorne anfangen?
Ja, genau. Ich bin jetzt drin.
Chico. Günni wurde bei St. Pauli. Ist nicht Spaß. Ja, vielen Dank dir. Bevor du dir über Karriereende und so weiter Gedanken machen musst, gehst du jetzt erstmal nach München. Und dann kommen 3 englische Wochen, also ganz viele Spiele. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und sehr natürlich gern. Ganz viel Erfolg die nächste Woche.
Jawohl. Ich gehe jetzt erstmal ins Fitness.
So war es nicht gemeint.
Ja, alles gut.
Chico, vielen Dank
dir. Danke euch auch.
Jo, ciao.
Ciao.
Ja, und damit sind wir auch schon am Ende der Folge angekommen. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet Spaß damit. Und falls ihr euch gefragt habt, warum wir öfters mal vom Video gesprochen haben, wir haben den Part mit dem Chico-Interview haben wir auch auf YouTube nochmal als Video bereitgestellt. Das wollen wir in Zukunft öfters machen. Wir hoffen, euch gefällt das und könnt es gerne in die Kommentare schreiben oder weiterhin euren Freunden, Freundinnen empfehlen, wenn euch der Podcast gefällt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Danke euch.